Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Ich habe eine Predigt mit euch vor, die thematisch in den Bereich der persönlichen Heiligung gehört und wo man sagen muss, naja, das ist so ein Thema, das man ganz leicht übersehen kann, weil es nämlich zu dem Thema kein direktes Gebot gibt. Also was ist Heiligung? Heiligung heißt, dass ich mich im Lauf meines Lebens, wenn ich mit Jesus lebe, Stück für Stück charakterlich verändere. Ja, und natürlich ist das nicht nur mein Charakter da tief innen drin, sondern es ist auch mein Verhalten. Weil einfach nur etwas zu wissen reicht nicht aus. Wir müssen das dann auch tun. Dieses Wissen ohne Tun, das ist in der Bibel immer nicht ganz so cool. Das ist nämlich entweder Unreife oder Heuchelei. Und das sollten wir nicht machen. Als Christen sind wir dazu aufgerufen, der Heiligung nachzujagen. Das heißt, immer ein klein wenig mehr so zu werden wie Jesus. Wir haben da Zeit. Ein ganzes Leben, das ist jetzt nicht der Punkt, aber wir sollen da auch immer weitergehen. So, und jetzt gibt es, wenn wir uns verändern wollen, da gibt es dann halt eine Entwicklung. Ja, früher haben wir vielleicht geklaut, das machen wir heute nicht mehr. Also früher haben wir anderen was weggenommen, jetzt arbeiten wir fleißig, um anderen Dinge geben zu können. Früher, da haben wir schlecht über Leute geredet, heute machen wir das nicht mehr. Heute loben wir, wir ermutigen, wir freuen uns über die Geschwister, die sogar begabter sind. Deswegen kann man so eine Jenny abfeiern. Ja, und wir können uns alle freuen, keiner muss denken, ist aber doof, hätte ich auch gerne so ein... Ja? Häng dich rein, kriegst in 10 Jahren auch so einen Korb. Wir sind ganz offen für jeden. Früher waren wir nicht so nett. Wir werden einfach immer ein Stück netter. Das ist Heiligung. Ist nicht kompliziert und sollte sich im Leben eines Gläubigen abspielen. Frage, woher weiß ich, wohin ich mich verändern soll? Naja, bei so einem Thema wie nicht mehr klauen, sondern fleißig arbeiten oder nicht mehr lästern, sondern nett über Leute reden und loben. Das ist relativ einfach, weil da gibt es ganz klare Gebote in der Bibel. Und vor kurzem ist mir ein Aspekt zum Thema Heiligung über den Weg gelaufen, wo es das nicht gibt. Also etwas, wo ich von hier vorne sagen kann, änder dich. Ja, also die Predigt ist dazu da, dass du dich änderst. Und vielleicht fragst du, wo steht das in der Bibel? Und ich muss sagen, ich kann dir mal zeigen, an welcher Stelle ich über das Thema gestoßen bin. Aber ein direktes Gebot gibt es eigentlich so nicht. Was es in der Bibel gibt, es gibt eine Beschreibung, dass die Sache für Gott typisch ist. Und immer dann, wenn eine Sache für Gott typisch ist, naja, dann macht es schon irgendwie Sinn, dass wir sie imitieren. Der Herr Jesus sagt mal in der Bergpredigt, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Also wenn Gott uns was vormacht, im positiven Sinn als Vorbild, sollten wir das vielleicht imitieren. Aber ich zeige euch mal, an welcher Stelle mir das über den Weg gelaufen ist. Da war Geschichte, also Apostelgeschichte, ein Mob möchte den Apostel Paulus lynchen. Römische Soldaten retten ihn. Und da steigen wir jetzt ein. Apostelgeschichte 22 ab Vers 23, da heißt es, als sie aber schrien und die Kleider abwarfen und Staub in die Luft schleuderten, befahl der Oberste ihn, das ist Paulus, ins Lager zu bringen und sagte, man solle ihn mit Geißelhieben ausforschen, damit man erfahre, aus welchem Grund sie so gegen ihn schrien. Als sie ihn aber für die Riemen ausgestreckt hatten, sprach Paulus zu dem Hauptmann, der da stand, ist es euch erlaubt, einen Menschen, der Römer ist, zu geißeln? Und zwar unverurteilt. Als es aber der Hauptmann hörte, ging er hin und meldete dem Obersten und sprach, was hast du vor zu tun? Denn dieser Mensch ist ein Römer. Der Oberste aber kam herbei und sprach zu ihm, sage mir, bist du ein Römer? Er aber sprach, ja. Und der Oberste antwortete, ich habe für eine große Summe dieses Bürgerrecht erworben. Paulus sprach, Ich aber bin sogar darin geboren. Sogleich nun ließen die, welche ihn ausforschen sollten, von ihm ab. Aber auch der Oberste fürchtete sich, als er erfuhr, dass er ein Römer sei und weil er ihn gebunden hatte. Also die Story ist nicht super kompliziert. Paulus verteidigt sich eben noch vor diesem Mob auf Hebräisch, dringt leider zu den Leuten nicht durch. Die wollen ihn weiterhin umbringen. Vers 22 lesen wir, sie hörten ihm aber zu bis zu diesem Wort und erhoben ihre Stimme und sagten, weg von der Erde mit einem solchen, denn es darf nicht sein, dass er lebt. Und das ist der Moment, wo es dem römischen Obersten in der Garnison in Jerusalem zu brenzlig wird, weil er denkt, ja, was geht hier ab? Haben wir es jetzt hier gleich mit einem großen Aufstand zu tun? Und er führt, schnappt sich eine ordentliche Portion Soldaten und führt damit Paulus ins römische Lager. So, jetzt weiß er nicht genau, worum geht es hier eigentlich. Er merkt nur, die Sache ist irgendwie brenzlig. Also möchte er wissen, was Sache ist. Und Paulus ist ein ihm unbekannter Jude. Was macht man, wenn man wissen will, worum es geht? Naja, man könnte fragen, aber Geißeln tut es auch. Gesagt, getan. Man fesselt Paulus. Will schon mit dem Geißeln anfangen und Geißeln ist also mit bösen Peitschen auf jemanden einschlagen. Und Paulus macht jetzt Folgendes, er beruft sich auf sein römisches Bürgerrecht. Und damit wir verstehen, was das bedeutet, weil wir sind da aus der Zeit raus. In der damaligen Zeit war es so, dass Beamte, die gegen, Achtung, römische Bürger, wenn du kein römischer Bürger warst, gilt das alles nicht. Dann konnte man mit dir so ziemlich machen, was du wolltest. Aber in dem Moment, wo du römischer Bürger warst, standst du unter dem römischen Recht, unter dem Schutz des römischen Rechtes und das war sehr scharf. Da ging es darum, dass wenn man gegen einen römischen Bürger einfach so vorging, ohne dass da im Hintergrund ein Gerichtsverfahren lief, dann konnte man als Beamter dafür strafrechtlich belangt werden. Und die Strafen, die gingen von Amtsverlust bis Verbannung, da wurde auch gleich das gesamte Vermögen mit eingezogen. Und hier an der Stelle passiert genau das. Körperliche Gewalt gegen einen römischen Bürger, eben ein schweres Delikt, ohne dass vorher ein ordentliches Gerichtsverfahren stattfand, ohne dass ein Urteil gesprochen wurde. Und das, wie gesagt, gravierende persönliche rechtliche Konsequenzen für den, der das veranlasst. So, jetzt versteht ihr vielleicht, warum im Text steht, dass dieser Oberste sich fürchtete. Ja, aber wovor fürchtet er sich? Naja, eigentlich war er schon zu weit gegangen. Eigentlich war der Moment, wo er Paulus fesseln lässt, bereits ein Aspekt der Freiheitsberaubung und das ohne vorheriges Urteil bei einem römischen Bürger war rechtswidrig. Also der Moment, wo wir im Text lesen, dass Paulus für die Riemen ausgestreckt wird, das heißt, man hat ihn mit Lederriemen fixiert, um ihn dann zu geißeln, das ist der Moment, wo man sagen kann, das ist der erste Akt der Bestrafung und in diesem Moment übertritt der Beamte, der dafür verantwortlich ist, seine Befugnis und Paulus hätte Anklage erheben können und das hätte ganz übel für den Obersten ausgehen können. Das hängt dann ein bisschen davon ab, wer wen kennt. Ja, da ist sicherlich noch so ein bisschen Vitamin B dabei, aber das wusste der halt auch nicht. So viel zur Vorgeschichte und in diesem Text gibt es jetzt einen Wendepunkt. Und nur um den Vers geht es mir, Apostelgeschichte 22, Vers 25 heißt es, ist es euch erlaubt, einen Menschen, der Römer ist, zu geißeln und zwar unverurteilt? Diese eine Frage versetzt den Beamten und nicht nur ihn, sondern auch die Soldaten, die dabei stehen, in Aufregung und Angst. Ist es euch erlaubt, einen Menschen, der Römer ist, zu geißeln und zwar unverurteilt? Also mit dieser einen Frage konfrontiert Paulus alle, die da drumherum stehen, mit ihrem Unrecht. Und diese eine zugegebenermaßen recht scharfe Frage demaskiert das, was hier passiert, nämlich ein illegales Vorgehen der römischen Soldaten. Und da sind wir jetzt bei dem Thema. Ich möchte mit euch reden über das Thema gute Fragen stellen. Warum? Naja, wir haben es gerade gesehen. Eine gute Frage zur richtigen Zeit eingesetzt kann ein komplettes Denksystem einfach mal in den Grundfesten erschüttern. Eine gute Frage hat richtig Kraft. Und jetzt, wenn man das so an der einen Stelle sieht und ein bisschen so in eine Metaebene geht, dann stellt man fest, hey, das ist ja total interessant. Gute Fragen findet man von Anfang an in der Bibel. Also schaut mal, direkt nach dem Sündenfall. 1. Mose 3, die Verse 8 und 9. Wir haben gerade den Sündenfall rum, da heißt es, und sie, also Adam und Eva, hörten die Stimme des Herrn, Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn, Gottes, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Denkst du dir, wenn du das liest, wusste Gott nicht, wo Adam und Eva waren? Und die Antwort lautet, natürlich wusste er es. Gott hätte auch sagen können, Anschlag Adam und Eva, dort hinten hinter den drei Mammutbäumen. Natürlich wusste er, wo die beiden sind. Aber stattdessen gibt es eine Frage. Und jetzt lesen wir ein Stückchen weiter in der Bibel und schauen uns an, was Jesus macht. Und dann stellen wir fest, alleine in den Evangelien finden sich über 300 Fragen. Also das fällt, wenn man die mal liest, also das müsst ihr mal machen mit der Predigt heute im Kopf, ja? Ihr müsst mal schauen, wie oft der Herr Jesus Fragen stellt. Das fällt wirklich auf. Eine Frage nach der anderen. Und das nicht, weil er immer die Information gebraucht hätte. Er stellt Fragen aus einem ganz anderen Grund. Da ist noch viel mehr. Da steckt Kraft in diesen Fragen. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht, damit wir sehen, und ich könnte diese Beispiele fast beliebig fortsetzen, einfach nur damit ihr seht, wie oft der Herr Jesus Fragen stellt und was die Fragen bewirken. Da kann so eine Frage jemanden aus der Neutralität zu einer Entscheidung hinführen. Johannes 6, Vers 66 und 67. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Ich hätte mich nie getraut, die Frage zu stellen. Aber das ist mal eine wirklich relevante Frage. Hey, wie sieht es mit euch aus? Ja? Willst du dich heute bekehren? Willst du heute durchstarten? Willst du heute ganze Sachen mit Gott machen? Ja? Das ist doch mal eine gute Frage. Oder eine Frage kann einen Denkprozess auslösen. Lukas 10, Vers 25 heißt es, und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er sprach zu ihm, was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Oh, spannend. Eine Frage, ja, also fast fies, oder? Ja? Was muss ich tun? Sag ich dir nicht. Was weißt denn du schon? Wo stehst denn du? Hä? Oder eine Frage kann Versöhnung und Wiedergutmachung einleiten. Johannes 21, Petrus, der dreimal den Herrn Jesus verleugnet, wird dreimal gefragt, in Vers 15, 16 und 17, Johannes 21, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Widerspricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Oder du kannst eine Frage stellen, um versteckte Absichten zu offenbaren. Also in Markus 12 zum Beispiel, da heißt es in Vers 14, und sie kommen und sagen zu ihm, Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und dich um niemand kümmerst. Denn du siehst nicht auf die Person der Menschen, sondern lehrst den Weg Gottes in Wahrheit. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht? Da er aber ihre Heuchelei kannte, sprach er zu ihnen, was versucht ihr mich? Oder fünftens, Eine Frage kann einladen zur Buße, zur Umkehr. Lukas 13. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder waren, weil sie dies erlitten? Da ist jemand umgebracht worden während eines religiösen Festes. Glaubt ihr, dass die schlimmer dran waren als ihr? Ehrlich? Ist das euer Denken? Die haben es verdient, aber wir nicht? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Vielleicht ein letztes Beispiel noch, Matthäus 9. Natürlich kann eine Frage auch zum Glauben einladen. Matthäus 9, Vers 28. Als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm und Jesus spricht zu ihnen: Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Und du denkst dir förmlich, ja, warum denkst du denn, kommen die? Und trotzdem stellt er die Frage nochmal. Wie gesagt, ich kann an der Stelle fast beliebig weitermachen. Schnappt euch ein Evangelium, lest das nächste Woche in Ruhe durch und streicht einfach mal alle Fragen an, die der Herr Jesus stellt. Weil wir bei Paulus angefangen haben, wir müssten uns nur die Frage stellen, wie ist das denn bei Paulus gewesen, als der sich bekehrt hat? Wie war das denn? Und wer die Geschichte kennt, Apostelgeschichte 22, beschreibt er das. Da beschreibt er, wie er vor Damaskus Jesus begegnet. Ich lese euch das nochmal vor, Apostelgeschichte 22 ab Vers 6. Es geschah mir aber, als ich reiste und mich Damaskus näherte, dass um Mittag plötzlich aus dem Himmel ein helles Licht mich umstrahlte. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach. Also hier begegnet Paulus dem Auferstandenen. Und was macht er als erstes? Was ist das Erste, was passiert? Er stellt ihm eine Frage: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das ist das Allererste, was passiert. Ist das nicht merkwürdig? Unser Gott ist ein Gott, der Fragen stellt. Da bringt der Kain den Abel um und Gott fragt ihn: Sag mal, du, Kain, wo ist dein Bruder Abel? Na, der hatte den verscharrt, das wusste Gott auch. Und trotzdem stellt er die Frage. Da kommt Hiob, so ein Streitgespräch mit Gott. Und was sagt Gott? Wo warst du, als ich die Erde gründete? Oder Elia, völlig frustriert am Berg Horeb, und Gott begegnet ihm womit? Na, mit einer Frage. Was tust du hier, Elia? Coole Frage doch mal. Warum bist denn du hier? Oder Jona in seiner Selbstgerechtigkeit. Ist es recht, dass du zornig bist? Fragt Gott ihn. Fragen über Fragen. Unser Gott ist ein Gott, der Fragen stellt. Warum eigentlich? Habt ihr euch das mal gefragt? Warum stellt Gott so viele Fragen, wenn er doch eigentlich die Antworten schon kennt? Gott ist ja allwissend. Also warum stellt Gott Fragen, wenn er die Antwort schon weiß und dann auch noch so viele? Und die Antwort auf diese Frage geht etwa so. Gott hat den Menschen geschaffen nach seinem Ebenbild. Also er hat ihn so geschaffen, dass er antworten kann und auch antworten soll. Der Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen und das bedeutet, wir sind auf Beziehung hin angelegt. Das ist der Clou, wir sind auf Beziehung hin angelegt. Gott ist ein redender Gott. Und er hat uns so geschaffen, dass wir mitreden können. Das unterscheidet uns von den Tieren und den Dingen. Wir können hören, verstehen und antworten. Das heißt, der Mensch ist zum Dialog geschaffen. Und deshalb, weil Gott den Menschen ernst nimmt, deswegen stellt er ihm Fragen. Ja, so eine Frage, die kann auf die Verantwortlichkeit des Menschen abzielen. So eine Frage, die kann das Gewissen, den Intellekt, den Willen aktivieren. Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr wirklich, was ich meine? Fragen sind häufig dazu da, um uns mit in die Geschichte hineinzunehmen. Fragen sind dazu da, um einen Raum zu schaffen. Für Buße, für eigene Entscheidungen, für so Aha-Momente, ja? Für Selbsterkenntnis. Das alles schaffen Fragen. So, jetzt der Sprung zum Thema Heiligung. Nochmal, es gibt kein Gebot, dazu in der Bibel. Also nirgendwo steht in, was weiß ich, Jürgen Kapitel 3, Vers 4, stellt gute Fragen. Die Stelle gibt's nicht. In der Bibel steht auch nicht, lasst euer Zusammenkommen von guten Fragen geprägt sein. Hätte ich gerne gehabt, dann hätte ich es euch auch zitiert, gibt's aber nicht. Und trotzdem, obwohl es solche Gebote nicht gibt, stehe ich hier vorne und sage, wir müssen es lernen, mehr und bessere Fragen zu stellen, wenn wir Gott ähnlicher werden wollen. Gott ist ein Gott, der gute Fragen stellt. Und wenn du sagst, Heiligung heißt Gott ähnlicher werden, Jesus ähnlicher werden, dann gehört dazu ganz praktisch auch, dass ich es lerne, gute Fragen zu stellen. Das ist eine tolle Aussage, oder? Also ich empfinde sie als toll. Gottes Ebenbildlichkeit entsteht dadurch, dass ich es lerne, gute Fragen zu stellen. Und als ich an der Stelle in der Vorbereitung war, da dachte ich mir, toll, Jürgen, richtig toll. Gut, dass du anfängst, über eine Sache zu predigen, wo du selber eigentlich noch ganz viel lernen musst. Weil man denkt natürlich dann, wenn man sowas formuliert und sagt, das ist jetzt eine logische Ableitung aus dem Text. Da ist kein logischer Bruch in meiner Argumentation. Also müssten wir alle es lernen, gute Fragen zu stellen. Man darf ja auch sich selber mal fragen, sag mal Jürgen, wie machst du das eigentlich? Ja, ja. Und dann stellt man fest, irgendwie, ich war wirklich erstaunt festzustellen, dass ich gar nicht so viele Fragen stelle. Und dann habe ich mir mal die angeschaut, die ich so stelle, die fand ich dann auch nicht sonderlich gelungen. Naja, und war dann halt so ein bisschen erschrocken zu sagen, ist aber interessant, dass ich so ein Thema irgendwie die ganzen Jahre gar nicht so beachtet. Ja? Und das kann passieren. Das ist das Schöne im geistlichen Leben, dass Gott uns begleitet und dass wir auch, wenn wir schon ein paar Jahrzehnte mit ihm unterwegs sind, er uns einfach mal so ein Thema über den Weg laufen lässt, wo wir sagen, oh, du bist aber niedlich. Und wenn wir genauer hinschauen, merken wir, oh, du bist gar nicht so niedlich, du bist eigentlich ziemlich herausfordernd. Genau. Was tun? Was tun, damit wir bessere Fragen stellen? 4 Punkte. Erstens, und dieser Punkt klingt völlig banal, du musst es wollen. Was meine ich damit? Jetzt wird's fies. Also, du musst es wollen bedeutet, wenn ich eine Frage stelle, dann beende ich meinen eigenen Redebeitrag. Das heißt, wenn ich mich selber gerne reden höre, werde ich wenig Fragen stellen. Versteht ihr, was ich meine? Wer Fragen stellt, stellt mit der Frage plötzlich den anderen in den Mittelpunkt des Gesprächs. Außer bei rhetorischen Fragen, wo man keine Antwort erwartet, ist es immer so, ich stelle eine Frage und dann höre ich auf zu reden. Also ich frage und bin still. Und als ich das vor Augen hatte, wusste ich, warum ich so wenig Fragen stelle. Einfach deshalb, weil ich mich selber so gerne dozieren höre. Ist wirklich so. Ich höre mich selber gerne reden. Und da ist jetzt vielleicht auch was Wahres oder was Richtiges dran. Ja? Ich erkläre halt einfach auch gerne Sachen und das will ich jetzt auch nicht schlecht reden. Aber trotzdem, du musst es wollen. Das ist der erste Punkt. Du musst sagen, ich will auch wirklich eine gute Frage stellen, damit der andere mal was sagen darf. Das heißt, ich muss aufhören, selber zu reden. Zweitens, und das ist noch fieser, wer gute Fragen stellen will, der muss vorher gut zuhören. Also ich muss so ein bisschen verstehen, wo steht der andere eigentlich? Wie geht's dem gerade? Was macht denn der so? Weil wenn ich den anderen gar nicht kenne, kann ich ja auch keine vernünftige Frage stellen. Und da dachte ich mir, okay, dann geht's ja eigentlich ums Thema Liebe. Liebe ist, ich schaue von mir weg auf den anderen. Liebe ist, ich will nicht immer nur nehmen, ich will geben. Da wird uns Aaron demnächst noch viel mehr dazu in der ganzen Predigt erzählen. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Heute nur, weil es geht um gute Fragen stellen. Ich habe euch mal die 4 fiesesten Zuhörer mitgebracht. Da sind sie. schlechte Zuhörer. Vielleicht entdeckst du dich wieder. Also es gibt Leute, mit denen unterhältst du dich und du hast keinen Bock, ein zweites Gespräch zu führen. Warum? Da gibt es den Typ Verharmloser. Kennt ihr das? Du hast ein fettes Problem, ja, und er ist das Einzige, was er darauf antwortet, geht etwa so, ja, so schlimm ist das ja gar nicht, wenn du mal erlebt hättest was, oder da kenne ich jemanden, dem geht es noch viel schlechter. Oder es gibt den Typ Besserwisser. Den finde ich persönlich auch cool, ja. Der hat schon alles erlebt und der weiß über alles Bescheid und du bist gerade dabei, ihm zu erklären, wie es dir geht. Und bevor du irgendwie zu Ende bist, ist er schon mit der Lösung da. Eine Lösung für dich, damit du weißt, was du jetzt tun sollst. Und da kennt ihr den Abschweifer? Das ist der, du erzählst was und dann erzählt er was über sich. Das hat eigentlich nicht so viel mit dem zu tun, was du da gerade erzählt hast. Da gibt es so einen marginalen Punkt. Ich erzähle, was weiß ich, über mein Ehewochenende und er sagt, ja, ich war auch mal im Hotel frühstücken. Okay, schön, dass du zugehört hast, freut mich. Oder es gibt, das ist der übelste Typ, den Typ Unterbrecher. Das ist der Typ, wo du nicht wagst zu atmen im Gespräch, geschweige denn einen Gedanken mal kurz vorher vorzubereiten, bevor du ihn aussprichst, weil du weißt, wenn ich atme und wenn ich ihm die Millisekunde zu viel gebe, wird er reinspringen, er wird es nicht zulassen, dass ich da, also er wird jede Pause benutzen, um ein Gespräch zu beginnen. Wenn du so ein Typ bist, kann ich dir jetzt schon sagen, das wird schwierig, ein guter Fragensteller zu sein, weil du kein guter Zuhörer bist. Also das eine ist, ich muss es wollen. Das zweite ist, ich muss es lernen, gut zuzuhören. Drittens, wir lernen es, gute Fragen zu stellen, wenn wir uns mit den Fragen in der Bibel beschäftigen. Und deswegen der Tipp, studier doch mal die Fragen in der Bibel. Lies die Evangelien mal nicht, um die Antworten dir anzuschauen, sondern die Fragen. Und ich weiß, wie schwer das ist. Also mir geht es ja auch so. Man fliegt über die Frage hinweg, weil man will ja die Antwort. Die Antwort ist das Spannende. Die Frage ist doof. Die ist nur da macht man sich keinen Gedanken. Schön, dass es die Frage gibt, aber die Antwort ist doch eigentlich relevant. Mein Tipp, mach's mal andersrum. Studier doch mal die Fragen und stell dir dazu die Frage, warum der Herr Jesus diese Frage stellt in den Evangelien. Also du wirst dann ein guter Fragensteller, wenn du dich damit beschäftigst, wie ein anderer das macht. Und das vierte, naja, schau dir mal an, wie du mit den Fragen umgehst, die Jesus dir stellt. Also wir kommen jetzt in den Bereich der persönlichen Anwendung und ich setze etwas voraus und wenn das für dich nicht gilt, dann musst du das ändern. Ich setze voraus, dass du am besten jeden Tag genug Zeit mit der Bibel verbringst, um zu hören, was Gott dir zu sagen hat. Wenn das nicht der Fall ist, kann ich dir nicht helfen, weil dann hast du nicht hingehört, dann hast du auch die Fragen nicht gehört. Aber wenn ich das mal voraussetze, dass wir alle einen regelmäßigen persönlichen Umgang mit der Bibel haben, dann wird Folgendes passieren. Wir werden Texte lesen und diese Texte werden uns ansprechen, sie werden uns berühren. Das sind Texte, wo wir den Eindruck haben, Gott möchte in unser Leben hineinsprechen. Und die Frage ist jetzt, wie gehst du damit um? Also lässt du dich überhaupt noch von einer Frage berühren? Ganz persönlich bedeutet das, weil ich ein großer Freund von Heiligung bin, wo hat in der letzten Woche Gott durch sein Wort, genau genommen ist es der Heilige Geist, durch das Schwert des Geistes, das ist nämlich das Wort Gottes, dich berührt? Wo war das? Und wenn dir jetzt nichts einfällt, Metaebene, warum fällt mir nichts ein? Denk drüber nach. Gott möchte in dein Leben hineinsprechen. Er möchte dir Fragen stellen. Fragen, die dich herausfordern. Und wenn wir vor diesen Fragen, die Gott uns stellen will, davonlaufen, dann wird das was mit unserer Liebe zu Fragen machen und dann werden wir keine guten Fragensteller sein. Das wird nicht funktionieren. Also, vier Punkte. die mir wichtig geworden sind. Erstens, will ich überhaupt gute Fragen stellen oder gefall ich mir als der große Schweiger, der ständig Quatscher, der ich weiß nicht was? Zweitens, kann ich gut zuhören? Oder bin ich einer von denen, die schon genervt sind, wenn der andere nur den Mund aufmacht, weil es mir eigentlich völlig am Popo vorbeigeht, was du mir zu sagen hast? Weil du mich sowieso nicht interessierst. Ich bin hier der Mittelpunkt, ja, nicht Jesus, und gib mir Raum, über mich zu reden, aber halt die Klappe. Ist das denn auch nur ein bisschen bei dir da? Drittens, bin ich jemand, der auch mal offen ist dafür, mir anzuschauen, wie der Herr Jesus Fragen einsetzt? Wir wollen werden wie der Herr Jesus, schau dir an, wie er ist. Nimm dir doch mal einfach die nächste Woche Zeit, jeden Tag. Liest du immer noch die 10 Kapitel pro Tag? Yeah! Ja, das ist ein bisschen tough, wobei es ein cooler Bibelleseplan ist mit 10 Kapiteln pro Tag. Aber lies ein paar pro Tag, fang mit den Evangelien an und schau einfach, ob da Fragen drin sind. Und wenn du die Fragen hast, denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach, warum macht der Herr Jesus das? Was bewirkt er damit? Wie könnte ich von ihm lernen? Und drittens die Frage, viertens die Frage, lasse ich mich selber noch hinterfragen? Gibt es das eigentlich noch, dass Gott mich hinterfragen darf? Oder bin ich so selbstgerecht, so hochmütig und dumm, dass ich denke, oh, ich bin eigentlich fertig. Ja, also bei mir muss ich jetzt nichts mehr tun. Wie gesagt, das Thema gute Fragen stellen kam so ganz harmlos über eine ganz andere Geschichte vorbei und plötzlich denkst du dir, Mann, da hätte ich auch vor 20 Jahren schon mal drüber nachdenken können. Frage, und damit kommen wir zum Schluss, was macht eine gute Frage aus? So eine Jesus-Frage, sagen wir es einfach mal so. Eine gute Frage, so wie Jesus das macht, ist einerseits mutig. Ja, ist keine banale Sache. Sag mal, wie warm ist es denn draußen? Warst du schon schwimmen dies Jahr? Ja, das ist jetzt nicht so mutig. Liebevoll, hat den anderen im Blick, irgendwie herausfordernd. Und eine gute Frage öffnet Raum für Begegnung. Sie öffnet den Raum für die Begegnung entweder mit der Wahrheit, mit sich selbst oder mit Gott. Und das Coole ist, wir feiern ja heute das 10-Jährige von Jenny. Wisst ihr, was ihr von ihr lernen könnt? Außer Treue? Wie man Fragen stellt. Ihr müsst, viele von euch treffen sich mit ihr und sie ist ja so, ja, jemand, der da wirklich ein Herz für Menschen. Ihr müsst mal zuhören, wie sie euch Fragen stellt. Wenn du dir die Frage stellst, warum bin ich so gerne bereit, ihr mein Herz zu offenbaren? Das passiert ja, du quatschst und plötzlich stellst du fest, die weiß alles von mir. Wie kommt das? Ganz einfach, sie stellt die richtigen Fragen, lernt das von ihr. Mach mal ein Seminar dazu, das wäre wirklich cool. Also was macht eine gute Frage nach Jesus Art aus? Sie ist mutig, sie ist liebevoll, herausfordernd, öffnet den Raum für die Begegnung und zwar mit der Wahrheit, mit mir selber. Mit Gott. So. Ich wollte euch zwei Dinge heute sagen. Erstens, Heiligung ist nicht immer eine Sache von Geboten und Verboten. Sehr oft ist es das. Aber manchmal ist das auch so, ich schaue mir an, wie tickt Gott, was tut Gott, wie ist Gott? Und dann versuche ich, ihn in seinem Umgang mit Menschen zu imitieren. Und zweitens, wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, wenn wir in der Heiligung vorankommen wollen, dann müssen wir das lernen, gute Fragen zu stellen. Fragen, die mutig sind, liebevoll sind, herausfordernd sind, weiterführend. Und wenn du sagst, was soll ich denn jetzt tun? Keine Ahnung. Woher soll ich wissen, was du jetzt tun sollst? Ich kann dir sagen, was ich getan habe. Wenn ich so einem Thema begegne, wo ich denke, Jürgen, da stehst du noch ganz am Anfang, dann nehme ich so ein Thema und setze es auf eine Gebetsliste. Ich habe das auf meine Freitagsgebetsliste gesetzt. Also jeden Freitag kommt jetzt das Thema Lerne es, gute Fragen zu stellen vorbei. Und immer freitags werde ich jetzt dafür beten, dass ich es lerne, gute Fragen zu stellen. Bedeutet, einmal in der Woche denke ich über das Thema nach. Und ich bin sicher, wenn ich die nächsten Wochen und Monate immer am Freitag dafür bete, dass ich es lerne, gute Fragen zu stellen, dann wird irgendwann auch wieder der Geist Gottes kommen und sagen, hey, wir könnten mal was probieren. Oder wird mich vielleicht, während ich mich mit einem von euch unterhalte und während ich da stehe und mal wieder meinen Monolog starte, von hinten auf die Schulter tippen und sagen, Jürgen, beten wir eigentlich immer noch dafür, dass du das mit den guten Fragen machst, oder stand da, ich will gute Monologe halten? Ich bin mir sicher, der Geist Gottes wird mir helfen, dass ich mich da verändere. Und ich bin mir ganz sicher, wenn ihr bereit seid, euch ändern zu lassen, würde das auch tun. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.